Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 12 bis 17. 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 17. Und da hören wir Folgendes. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen und unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Ersten alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der alleine Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Nun, unserem heutigen Predigttext könnten wir auch die Überschrift geben, Paulus, ein Beispiel der Gnade Gottes. Das Leben von dem Apostel Paulus wollen wir uns daher heute Morgen mal ein wenig näher betrachten, wie er von einem Verfolger Christi ein Nachfolger Christi wurde, trotz all der schlimmen Sünden und Taten, die er vor seiner Bekehrung ausführte. Und dabei werden wir auch erkennen, Parallelen in unserem eigenen Leben. Die beiden Timotheusbriefe wurden von dem alternden Apostel Paulus selbst geschrieben. Und die Briefe enthalten Passagen, die erkennen lassen, wie der Apostel auf sein Leben zurücksieht und wie er es im Licht des Evangeliums, das er mehr als 30 Jahre verkündigt hat, deutet. Wir werden sehen, dass Paulus in seinem Leben nichts beschönigt. Er erinnert uns zunächst an die dunkelste Zeit seines Lebens, als er die Christen verfolgte. Dann rühmte er Christus als den Versöhner und in ihm die geoffenbarte Gnade, die auch ihm, dem Apostel Paulus, dienen sollte. Weiter erklärt er da, dass das alles geschah, weil Gott an ihm ein Beispiel darstellen wollte. Denn nicht Gott wollte an Paulus zeigen, was seine Gnade ist und was sie vermag. Würden wir den Pharisäer Paulus mit unseren heutigen Maßstäben bemessen, dann würden wir ihn als einen religiösen Führer und Eiferer der übelsten Sorte bezeichnen. Er war im Judentum seiner Zeit, wie wir alle wissen, theologisch bestens geschult und voll entschlossen, auch für seine Überzeugungen einzustehen. Sein ganzer Eifer galt Gott, dem Geber des mosaischen Gesetzes, nämlich dem Bundesgott Israels, dessen Gaben das jüdische Volk zu einer einzigartigen Größe in der Völkerwelt machten. Kein anderes Volk der Erde konnte auf eine so lange und privilegierte Geschichte zurückblicken wie das jüdische. Mehr als 2000 Jahre waren seit Abraham vergangen, in denen Gott sich seinem Volk wieder und wieder offenbart hatte. Die Offenbarung lag in den gesammelten Schriften des Alten Testaments vor. Also somit Gottes Wort in hebräischer Sprache. Und was war das doch für ein Vorrecht, Gott so kennen zu dürfen. Somit war auch klar, dass der Pharisäer Paulus dieses Wort ernst nahm. Das Gesetz des Mose war für ihn in allen Aussagen Gottes heiliger Wille. Also musste ein jeder, der rechtmäßiges Glied im Volk Gottes sein wollte, dieses Gesetz nach Kräften halten. Und dafür einzustehen, hatte sich Paulus vor seiner Bekehrung zur Lebensaufgabe gemacht. Nicht nur, dass er es für sich persönlich hielt, nein, sondern er forderte es auch von allen anderen Gliedern seines Volkes. Und eifersüchtig wachte er darüber, dass jeder, der mit Ernst Jude sein wollte, auch dieses Gesetz einhielt. Und das war nach seiner Überzeugung der Inbegriff des jüdischen Gottesdienstes, die Voraussetzung für den Segen Gottes und der Grund für die Rechtfertigung eines Menschen im endlichen Gericht. Die Kehrseite dieses Religionseifers allerdings war der Kampf gegen alle Abweichler oder alle, die sich davon entfernten und das Gesetz in Frage stellten. Und wie wir wissen, waren das ja damals insbesondere die Christen. Und ihnen konnte von dieser Einstellung her der Apostel Paulus vor seiner Bekehrung nur den Garaus machen. Sie verfolgen, verhaften, ja gar hin bis zum Töten. Denn sagte nicht das Gesetz im 5. Buch Mose Folgendes: Der Prophet aber oder der Träumer soll sterben, weil er euch gelehrt hat, abzufallen von dem Herrn, euren Gott, weil er dich vom Wege abbringen wollt, auf dem du wandeln sollst, wie der Herr dein Gott geboten hat, auf dass du das Böse aus deiner Mitte wegtust. Wenn also die Christen behaupteten damals, Jesus sei Gott und ihn anbeteten, dann musste das natürlich für die jüdischen Ohren nicht nur gotteslästerlich klingen. Nein, es war noch wesentlich schlimmer. Denn es offenbarte einen praktizierten Götzendienst aus ihrer Sicht. Also blieb für den Apostel Paulus nur Zwangsmaßnahmen übrig, um das Volk Gottes von einer solchen Abgötterei zu reinigen. Und alle sind uns die Stellen auch bekannt im der Apostelgeschichte 8, wo Lukas Folgendes schreibt, was Paulus nämlich anrichtete. Da haben wir zum einen bei der Steinigung des Stephanus festgestellt, Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Und kurz darauf lesen wir, Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören und ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Ja, es geht sogar weiter, selbst unmittelbar vor seiner Bekehrung heißt es von Paulus, Saulus aber schnaubte noch mit drohendem Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führte. Später wissen wir, dass Paulus rückwirkend sagte von Silas seiner früheren Zeit in unserem Text, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Und somit führte er es an, dass Unwissenheit und Unglaube sich nichts entschuldigen. Da er nun die Heiligen Schriften, das Alte Testament kannte wie kein anderer, hätte er es eigentlich besser wissen müssen. Aber er hatte, wie er es an einer anderen Stelle in einem Bilde in der Heiligen Schrift sagt, eine Decke vor den Augen. Er verstand nicht, wovon das Alte Testament eben redete. Er erkannte die Prophetie auf Christus nicht und verfluchte ihn gar, Und diese Unwissenheit bedeutet zugleich auch, dass er den Verheißungen Gottes im Alten Testament nicht glaubte. Alles, was er sagte, sah er durch die Brille der sogenannten Werkgerechtigkeit. Jedes Soll, das im Gesetz ausgesprochen war, verstand er als Aufforderung zur Tat und die Tat als den Weg zur Gerechtigkeit Gottes. Doch dann kam die große Wende. Christus trat Paulus vor Damaskus in den Weg und rückte sein falsches Gottesbild zurecht. In Apostelgeschichte 9 lesen wir davon, wie es heißt, als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Und er sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Das war für den Pharisäer und Judaisten Paulus, wie wir uns vorstellen können, der Schock seines Lebens. Denn wenn Jesus wirklich Gott war, dann musste er alles, was ihm bis dahin wichtig war, für Dreck ansehen. Dann musste die theologische Bildung, die er bei seinem Lehrer Gamaliel erhalten hatte, und alle Überzeugung und all sein Arrangement, was wir vorher gehört haben, für die Sache Gottes wertlos sein. Dann musste er sein bisheriges Leben als Aufstand gegen den wahrhaftigen Gott verstehen. Dann war er nicht nur kein Gerechter, sondern er war ein ganz furchtbarer Sünder. Schlimmer als jeder Dieb, Mörder oder Ehebrecher. Dass aber Jesus wirklich Gott war, wurde ihm durch diese Erscheinung Jesu nun einsichtig. Und da gibt es keine Ausflüchte mehr und kein Ja-Aber oder sonstige Entschuldigung. Nein. Bei der Bekehrung des Paulus war nichts von einer vorlaufenden Gnade sichtbar, der zufolge er sich vor der eigentlichen Bekehrung auf die Suche des wahrhaftigen Gottes gemacht hätte und den Empfang der Gnade gleichsam vorbereitet hätte. Nein, sie traf ihn mitten in seinem bösen Tun, mitten in seinem Hass auf Christus und die Christen. Sie war alleine Gottes Werk und nicht Menschenwerk. Sie kam von Seiten Gottes und ohne Vorbereitung von Seiten des Menschen, der es auch gar nicht von sich selber kann, ihr Lieben. Da können wir nur Bankrott anmelden. In uns selber haben wir nichts. Da haben wir nicht 0,001%, welches wir bei unserem Heil hinzutun können. Hier geht es alleine rein um Gnade. Gnade bedeutet eine unverdiente Gunst oder ein unverdientes Geschenk. Und deswegen rühmt sich auch der Apostel Paulus der Gnade in Christus. Das sagt er im 1. Korintherbrief 15. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Und hier dran sehen wir auch, dass wir von uns aus selber nichts für den Herrn tun können, wenn er uns nicht mit seinem guten Heiligen Geist getauft hat und uns führt und leitet und uns auch gewisse Gnadengaben schenkt. Alles kommt vom Herrn, nichts vom Menschen. Und so ist es nun ganz wesentlich, dass Paulus die Gnade Gottes im Werk vom Herrn Jesus Christus verankerte. Dazu sagt er Folgendes in unserem Text heute Morgen: Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Und jetzt könnte vielleicht der eine oder andere auf die Idee kommen, eine Frage zu stellen. Was wäre die Gnade, wenn Gott einfach die Sünden verzeihen würde? Es wäre eine schwache, ja, sogar eine ungerechte Gnade. Denn wie wir alle wissen, der Lohn für die Sünde ist der ewige Tod. Und da steht im Grundtext ein Wort, welches die Trennung von Gott bezeichnet. Das heißt also, jeder Ungläubige wird in diesen Tod, in dieser Trennung von Gott kommen. Und das auf ewig. Man stelle sich das vor. Ewig getrennt von Gott. Indem Gott seinem Sohn die Sünden der Welt auflädt und ihn für alles Unrecht bestraft, für deins und meins, schaffte er die Gerechtigkeit, die vor ihm wie auch vor der Welt, sichtbaren Welt bestehen kann. Die Forderung, die Gott an den sündigen Menschen stellt, wird durch die Jesu-Tat am Kreuz erfüllt. Komplett erfüllt durch dieses Sühnopfer unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit seinem Blut teuer erkauft hat, was wir gleich noch im Abendmahl feiern werden, in Erinnerung an das. Und das hat der Apostel Paulus vor Augen, wenn er hier von Christus spricht. Was könnte er denn sonst seinen Verbrechen, die er begangen hatte, entgegenstellen? Was können wir entgegenstellen, wenn wir zur Sündenerkenntnis gekommen sind? Unsere Bekehrung? Oder wie bei Apostel Paulus sein Apostelamt? Oder seine Leiden? Oder unsere Leiden? Und niemals könnten sein und unsere guten Werke, die wir denn tun, die Sünden aufwiegen. Und darum kann er nur auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, sehen und in ihm nicht nur Gottes Liebe, sondern auch sein Heil erkennen. Paulus weist mit diesen Worten weg von seinem Erleben und all seiner Erfahrung auf das Erlösungswerk Christi hin. Er glaubt dem nun, was Gott in ihm offenbart hat, denn es ist des Glaubens wert. Und dabei preist er diesen unendlichen Reichtum der Gnade Gottes. Und er hat bei weitem allen Anlass dazu. Wie soll denn auch dann seine abgründige Bosheit, die er in seinem alten Leben praktiziert hat, wettgemacht werden, wenn nicht dadurch, dass Gott in seiner gnädigen Gesinnung ihm seine Sünden vergibt? Und gerade darin steht die persönliche Erfahrung des Apostels Paulus an Christus, den Gekreuzigten. Und er erkennt, Gott hat mir alle meine Sünden vergeben. Er hat mir vergeben, dass ich den Stephanus zum Tode verholfen habe. Er hat mir vergeben, dass ich die Christen reihenweise ins Gefängnis gebracht habe und in die Synagogen gezerrt und ausgepeitscht habe. Er hat mir vergeben, dass ich gegen Christus gestritten habe. Er hat meine Blindheit und meinen Unglauben gegenüber seinem Wort nicht aufgerechnet. Er hat die ganze schwere Last meiner kriminellen Vergangenheit von mir genommen. Und so erkannte Paulus, was es bedeutet, dass Gott Sünden vergibt. Und ich hoffe auch heute Morgen, dass jeder von uns, die wir hier sind, das schon in seinem Leben erfahren hat. Er konnte Davids Erfahrungen, wie sie etwa in den Psalmen 32 und 51 beschrieben wird, verstehen, wo von der Vergebung der Sünde die Rede ist. Er konnte Psalm 103 verstehen, nun, wo es heißt, er handelte nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Und ihr Lieben, beachten wir hier, der Apostel Paulus redet hier mit keiner Silbe von der Wiedergeburt. Die Unwissenheit des Menschen wird weggenommen, Er kommt zur Sündenerkenntnis, er erkennt Christus und glaubt an ihn. Und das zeigt sich darin, dass die Neigung zum Unglauben und zur Sünde leider nach wie vor ihren Platz in unseren Herzen hat. Denn sonst dürfte der Apostel Paulus später nicht sagen im Galaterbrief, das Fleisch begehrt auf gegen den Geist. Und jeder von uns kennt es, diesen ewigen Kampf, den wir da zu führen haben. Der Mensch wird eben nicht verbessert nach seiner Bekehrung oder gar sündlos. Aber er wird zur Umkehr geführt. Wir sind und bleiben Sünder bis zu unserem Heimgang oder aber auch bis, dass der Herr wiederkommt. Wir sind in dieser Stellung. Und somit sind auch die Evangelisationen abzulehnen, wo es heißt, komm zum Herrn Jesus Christus, glaube an ihn und das war es dann. Wie kann ich da zur Sündenerkenntnis kommen? Wie kann ich dann zur Buße kommen? Und wenn man das dann vermeintlich tut und die ersten Probleme kommen im Leben, dann erinnert man sich, der hat mir doch damals gesagt, wenn ich zum Herrn Jesus komme und an ihn glaube, geht es mir gut. Ich stehe unter seinem Schutz und was weiß ich alles Gutes. So nicht. Das ist nicht das Evangelium der Heiligen Schrift. Und wenn uns die Unwissenheit genommen wird, dem ungläubigen Menschen, so erkennt er Christus und glaubt an ihn. Und das zeigt sich eben darin, dass wir diesen Unglauben zur Sünde leider noch in unseren Herzen haben. Doch haben wir die Erkenntnis Christi doch, ihr Lieben. Die Zusage der Vergebung und das Vertrauen auf das Evangelium, welche unser Herz ändern. In unserem stetigen Glaubens- und Heiligungsleben, in dem wir wachsen sollen. Und so sei auch jedem gesagt, wenn wir da nicht stetig drin wachsen, und wenn es auch nur die kleinsten Schritte sind, Stillstand bedeutet Rückschritt. Und nicht nur unser Herz wird geändert, sondern unsere Einsichten und unsere Überzeugungen, sodass der Platz für unseren vorherigen Lebenswandel vor unserer Bekehrung nicht mehr vorhanden ist. Aber gleichzeitig ist die Gefahr vorhanden, wieder in die alten Strukturen hineinzufallen. Wenn wir in Anfechtung kommen, wenn wir in Leiden kommen oder in Glaubenszweifel kommen. Und von daher ist es so wichtig, dass wir stetig zu Hause in einer lebendigen Beziehung zum Herrn stehen, durch Gebet und durch Bibelstudium und durch Besuch der Versammlungen. Denn wenn das nicht der Fall ist, wird sich das ein schleichender Prozess in Bewegung setzen, ohne dass wir es merken, dass der Feind den Fuß bei uns in der Tür hat. Und weiter führt uns nach der Bekehrung ein Leben zu führen im Dienst unseres Herrn Jesus Christus und in der Zucht des Heiligen Geistes. Und so war für Paulus seine Bekehrung zugleich auch die Berufung zum Apostel und damit zur Verkündigung des Evangeliums. Gerade er, der größte Feind war. Und so wurde an der Bekehrung und an dem Leben des Apostel Paulus deutlich, was Gnade eigentlich ist und was sie vermag oder bewirkt. Vielleicht hat der ein oder andere von uns schon mal darüber nachgesinnt, Mensch, was habe ich früher für schreckliche Sünden begangen? Kann Gott sie mir wirklich vergeben? Wir dürfen nicht vergessen, dass der Feind auch diese Dinge versucht, uns immer wieder aufs Herz zu legen und uns anzufechten. Doch wir dürfen wissen, dass unsere vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden in Christus Jesus uns vergeben sind, ein für alle Mal. Und damit hat der Feind überhaupt keine Möglichkeit, uns anzugreifen, egal wie schlimm es auch gewesen war und was wir gemacht haben. Das sollten wir immer wieder bedenken, auch im Hinblick auf vielleicht den nächsten Tag, wo man denkt, Mensch, heute habe ich auch schon wieder dieses und jenes bin ich gefallen und habe gesündigt. Das bleibt in uns drin, ihr Lieben, bis zu unserem letzten Atemzug auf Erden. Spurgeon schrieb dazu mal Folgendes. Es war mir in den früheren Jahren ein großes Vergnügen, die Freundschaft des lieben Brownlow North zu genießen. Vor seiner Bekehrung war er durch und durch ein Weltmensch und so leichtsinnig und verschwenderisch gewesen, wie es Leute von seinem Stand und Charakter nur zu oft sind. Aber nach seiner Bekehrung fing er an, das Evangelium mit großer Inbrunst zu verkündigen. Und während er etliche seiner früheren Genossen für den Heiland gewann, wurden andere vom bitteren Groll gegen ihn erfüllt, so dass sie ihn als einen Heuchler bezeichneten. Als er eines Tages vorhatte, vor einer großen Versammlung zu predigen, wurde ihm kurz vorher ein Brief mit den Worten überreicht: Bitte lesen Sie, ehe Sie anfangen zu predigen. Und dieser Brief enthielt ein Verzeichnis verschiedener Sünden, deren sich North vor seiner Bekehrung schuldig gemacht haben sollte. Und endete etwa mit den folgenden Worten: Wie dürfen Sie, der Sie sich der Wahrheit vorstehende Anschuldigung bewusst sind, es wagen, als Beter aufzutreten und heute Abend gar öffentlich zu Leuten zu sprechen, dass Sie ein so schlechter Mensch, ja ein so großer Sünder sind? North steckte den Brief in seine Tasche und als die Zeit der Versammlung herankam, betrat er die Kanzel. Und nach einleitendem Gesang und Gebet begann er seine Predigt an die recht sehr große Versammlung, indem er den Brief hervorholte und den Zuhörern dessen Inhalt vorlas. Und dann fügte er zum Schluss noch hinzu: Alles, aber auch alles, was hier gesagt ist, ist wahr und ist ein getreues Bild von dem verderbten Sünder, der ich war. Aber oh, wie wundervoll muss die Gnade sein, die mich von solchem Tode in Übertretung und Sünde aufwecken und lebendig machen und mich zu dem machen konnte, als der ich heute Abend vor euch erscheine. Als ein Gefäß der Barmherzigkeit, als einer, der da weiß, dass alle seine früheren Sünden durch das sühnende Blut des Lammes abgewaschen worden sind. Es ist diese erlösende Liebe, von der ich jetzt zu erzählen habe und im Hinblick auf welche ich einem jeden, der noch nicht mit Gott versöhnt ist, bitten möchte, heute Abend im Glauben zu Jesu zu kommen, damit er seine Sünden wegnehme und ihn heile. Anstatt ihm so den Mund durch den Brief zu stopfen, öffnete der Brief dem Prediger die Herzen seiner Zuhörer. Und das Wort wirkte kräftig unter ihnen. Und unser Herr Jesus Christus ist der Erlöser. Und das ganz allein aus Gnaden, egal wie unsere Vergangenheit war. Und das wollen wir nun noch genauer betrachten an Paulus. Paulus schrieb im ersten Kapitel des Galaterbriefes, dass Gott ihn von seiner Mutterleib an ausgesondert habe, das Evangelium zu predigen. Vom Mutterleib ausgesondert schon? Und damit stand doch nichts anderes fest vor allem Leben und Wirken des Apostel Paulus, Gottes erwählenden Ratschluss vor Grundlegung dieser Welt. Und dieser wurde zunächst nicht sichtbar, wie wir ja gehört haben. Denn Paulus ging andere böse Wege und lebte als Folger der Gemeinde Jesu und als Feind unseres Herrn. Und Gott war trotzdem geduldig und wartete ab, während der ungehorsame und irrende Saul von Tarsus sein zerstörerisches Werk in der frühen Gemeinde tat. Gott ließ sogar dessen Bosheit offenbar werden und bestrafte ihn nicht dafür. Er schlug ihn nicht mit Krankheit oder Tod, sondern er hatte Geduld mit ihm, ließ ihn leben und wirken, bis die Zeit gekommen war, ihn zu bekehren. Und ihr Lieben, das ist auch für uns ein Trost. Wie viele von uns haben in ihrem Familien-, Verwandtenkreis, im Freundeskreis Menschen, für die man betet, für die man hofft, und es tut sich nichts. Doch wenn jemand zum Glauben kommen soll, wird er auch zum Glauben kommen. Und wenn es erst noch im Sterbebett ist. Deswegen gilt es für uns, für unsere Lieben weiter zu beten, weiter zu flehen vor dem Herrn, dass der Herr noch Gnade schenkt. Egal wie auch jetzt bei den Lieben die Situation aussieht. Ja, selbst wenn er im Gefängnis sitzt, weil er vielleicht ein Mörder ist, nehmen wir doch das Schlimmste mal. Ja? Wir denken an den Schächer am Kreuz. Er war noch im selben Tag mit dem Herrn Jesus im Himmel. Und der Widerstand des Paulus konnte Gott nicht hindern, ihn zu bekehren und ihn zu seinem Diener und Apostel zu berufen. Bedenken wir doch auch, was wäre das für ein Gott, wenn er nicht die Macht hätte, einen Auserwählten zu bekehren, der vielleicht trotz aller Widerstände dagegen sich wehrt. Wenn Gott jemanden haben will, dann bekommt er ihn auch. Und so ist der Weg des Apostel Paulus zugleich ein Beispiel eben für die erwähnte freie Gnade Gottes. Denn Gott hat offenbar gemacht, dass er seine Gnade Menschen zuwendet, die es auch nicht im Entferntesten verdienen. Und dass seine Gnade selbst das Unrecht von Verfolgung oder gar der Tötung von Menschen zudeckt. Und das gilt jedem noch unbekehrten Menschen, egal was er auch für Sünden in seinem Leben begangen hat. Das meint Paulus, wenn er in unserem Predigtext sagt, dass ihm Barmherzigkeit widerfahren ist. Denn er war ein solcher böser und Mann und gar ein Mörder. Dass eben Jesus Christus ihm als Ersten alle Geduld erweise zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollen, zum ewigen Leben. Und damit sind auch wir gemeint. Und Tatsache ist zugleich auch, dass Christus ihm so gegenübertrat, dass er sich dieser neuen Einsicht, dass Christus eben der Sohn Gottes ist, nicht verschließen konnte. Denn wir lesen nirgendwo in der Heiligen Schrift, dass Christus fragte, Paulus, willst du mich nicht in deine Herzenstür aufmachen, hineinlassen und die Tür öffnen? Entscheide dich heute für mich. Nimm mich als deinen Herrn und Erlöser an. Nein, viel zu klar stand es Paulus in jenem Moment vor Damaskus vor Augen, dass Christus nicht nur auferstanden war und lebte, sondern auch, dass er im Himmel war und regierte, dass er Gott war. Und letztendlich war es Christus, hatte das Herz des Paulus bekehrt, indem er durch die offenbarte Wahrheit sein Bewusstsein gebunden hatte. Und in gleicher Weise kommen auch heute noch Menschen zum wahrhaftigen und lebendigen Glauben. Zwar erscheint ihm nicht Christus in einem hellen Licht und einer Stimme vom Himmel. Wie wir wissen, gehörte das zur Gestalt der Offenbarung damals und wurde als ein sogenanntes apostolisches Zeichen gekennzeichnet. Aber seit der apostolischen Zeit ist es nun der Heilige Geist, der durch die Verkündigung von Gottes Wort einem Menschen einsichtig macht und anrühren kann, dass er als Geschöpf Gottes eben unter Gott steht. Dass er in Sünde gefallen ist und verloren ist. Und dass Christus der Erlöser ist und das Resultat davon ist, dass der betreffende Mensch, wenn er Gnade bekommen hat, es glauben kann. Und selbst bei allen Zweifeln und aller möglichen Unsicherheit wendet er sich zu Gott, bekennt ihm seine Sünde und bittet ihn um Christi Willen, um Vergebung und nimmt Christus als seinen Erlöser an. Wir sehen daran, ihr Lieben, der Apostel Paulus konnte nichts, aber auch gar nichts zu seiner Bekehrung hinzutun. Und so ist es auch jedem anderen von uns, die wir Gotteskinder sind, ergangen bei der Bekehrung. Ich kann aus meinem eigenen Leben nur sagen, wenn der Herr mich nicht angerührt hätte, ich wäre niemals zum Glauben gekommen. Ich würde heute nicht hier stehen. Allein aus Gnaden. Das heißt, dass man die Gnade nicht mit menschlichen Werken vermischen darf. Und der sogenannte religiöse Mensch will aber gerne die Gnade handhaben, weil es ihm zuwider ist, dass er zu seiner Erlösung nichts selber hinzutun kann. Denn er will wenigstens darüber entscheiden, ob die Gnade für ihn gilt oder nicht. Und so ruft mancher religiöser Humanist den Menschen auf: Bekehre dich, es liegt an dir, an deiner Entscheidung. Du hast es in der Hand, ob du verloren gehst oder nicht. Und wer bei einer solchen Evangelisation so redet, verführt die Menschen, auf den Sand ihres unvollkommenen Wollens zu bauen, welches, wie wir wissen, keinen Bestand hat. Bekanntlich sagt die Schrift, dass es nicht an jemandes Wollen oder Laufen liege, sondern allein an Gottes Erbarmen. Römer 9, ganz wichtig. Mithin also an der freien und unverdienten Gnade allein. So eben, wie Christus Paulus entgegengetreten ist und ihm rechte Einsicht vermittelte damals. So tut er es auch heute, indem er einem Menschen das Evangelium verkündigen lässt. Und eben weil der Apostel Paulus ein lebendiges Beispiel für die Gnade Gottes ist, sollen auch alle später Generationen von Christen daran und damit auch wir erkennen, dass es keine Sünde gibt, die Christus nicht gesühnt hätte in seinem Opfertod und Gott nicht vergeben könnte. Ob Mord, Ehebruch, Habgier, Diebstahl, Lüge, Betrug, Zank oder Streit, ob Unglaube, Irrglaube oder Aberglaube, ob Götzendienst oder Zauberei. Keine Sünde ist für Gott zu groß. Wenn also jemand eine oder auch viele dieser Sünden getan hat, wenn er sein Leben daran geführt hat und wenn er vielleicht sein Leben in der Sünde investiert hat, so ist das kein Grund daran zu zweifeln, dass Gott nicht auch ihm gnädig sein könnte. Wer seine Sünde erkennt und sie Gott bekennt, wer bei Gott Vergebung der Sünden sucht, der wird sich auch finden, nämlich in der Einsicht, dass Christus für alle Sünden gestorben ist und in der Zusage, dass Gott sie nicht mehr zurechnet. Ihr Lieben, wir brauchen nicht mehr ins Gericht. Das einzige Gericht, was es für uns gibt, ist das sogenannte Preisgericht. Aber da geht es nicht um unser Heil. Da geht es um Lohn oder Wegnahme von Belohnungen. Dadurch, dass alles von Gott kommt, haben wir absolute Heilsgewissheit. Wenn es an uns liegen würde, ich glaube, wenn ich es an mich persönlich denke, so würde ich verzweifeln. Aber dadurch, dass Gott es ist, von dem alles kommt, so wird er uns auch zum Ziel in ewiger Herrlichkeit führen, so dass wir eines Tages bei ihm im Himmel sein dürfen. Kommen wir zum Schluss. Worauf wird mancher natürliche, ungläubige Mensch am Ende seines Lebens am meisten stolz sein? In aller Regel sind es seine Leistungen, die ihn mit Stolz erfüllen. Das will ich jetzt auch nicht kleinreden, dass wir uns mit Recht über alles, was wir in unserem Leben geleistet haben, freuen dürfen. Wenn es denn wirklich gut war und auch Menschen gedient hat. Und dieses Denken übertragen diese Menschen nur zu schnell auf ihr Verhältnis zu Gott und bauen darauf, dass sie sich als Teenager bekehrt haben. Wohlgemerkt, sie sich bekehrt haben und sich stets bemüht haben, ein heiliges Leben zu führen. Doch bei Gott zählen unsere religiösen und beruflichen Leistungen und unsere menschenfreundliche Gesinnung nichts, gar nichts. Zu zwiespältig ist unser Wesen und zu tief von der Sünde, der Selbstsucht und dem Selbstruhm durchdrungen. Es geht immer wieder nur um unseren Ego. Und wenn Gott uns gnädig ist, dann wird er uns vor Augen führen, dass wir keineswegs Bilderbuchheilige sind, auch nicht nach unserer Bekehrung, sondern arme Sünder bleiben, bis wir eben heimgehen oder der Herr seine Gemeinde abholt. Wann auch immer das sein mag. Und bei Paulus war es nicht anders. Seine Bekehrung war Gottes gnädige Gabe, zu der er nicht und nichts beitragen konnte, sondern zu der er auch nichts hätte beitragen können. Wir können nichts dazu beitragen. Das ist ganz wichtig, dass wir das verinnerlichen und verfestigen. Und darum rühmte sich der Apostel auch am Ende seines Lebens der Barmherzigkeit Gottes, die ihm durch Gnade wohlgemerkt zuteil wurde. Der Gedanke an die Gnade Gottes, wie sie in seinem eigenen Leben zum Ausdruck kam, wird für Paulus nun zum Anlass auch, seine Ehrfurcht und Anbetung gegenüber unserem Herrn auszudrücken. Sie hüllte ihn ein, sie deckte alle seine Bosheiten zu. Ihretwegen konnte er sich der Gerechtigkeit und Sündlosigkeit rühmen, die er nur in Christus hat, und gewiss sein, dass diese ausreichen würde, um vor Gott bestehen zu können. Und dieser Gnade wollen wir uns, die wir Gottes Kinder sind, mit Paulus ohne Aufhören rühmen, die wir empfangen haben. Sie hat unseren Unglauben zu Schanden gemacht. Ihr sanftes Ziehen und ihre stille Gewalt sind uns zu mächtig geworden, so dass es zu dem Glauben kam, der uns nun lebendig mit unserem Herrn Jesus Christus verbindet. Wir fühlten uns mit einem Mal in seinen Frieden versetzt, so dass nicht mehr Unruhe in unseren Herzen ist, sondern wir ruhen in seiner Gnade und Liebe. Und ihr Lieben, wenn der Herr sagt, lasst dir an meiner Gnade genügen. In diesem kurzen Satz ist die ganze Fürsorge unseres Herrn für uns mit drin. Die ganze Fürsorge, was es auch sein mag. Auch wenn uns manchmal die Wege nicht passen oder sein Handeln nicht passt, dass wir vielleicht Anfechtungen darüber haben oder auch rebellisch sind gegenüber dem Willen des Herrn. Die ganze Fürsorge ist in dieser Gnade drin. Ja, sie ist sogar schon in der Erwählung mit drin, vor Grundlegung dieser Welt. Und das ist für uns ein großer Trost bei all unserer Schwachheit und Sündhaftigkeit, die wir immer noch haben. Und wenn wir gefallen sind, dürfen wir wissen, dass wir einen treuen Herrn und Heiland haben, vor dem wir treten dürfen, unsere Sünden bekennen dürfen und um Vergebung bitten dürfen. Es bleibt dabei. Unser Glaube und unsere Liebe sind allein sein Werk. Seine Barmherzigkeit, Gnade und Liebe sind die Quelle, aus der wir alles empfangen, was wir haben. Und weil unser Glaube und unsere Liebe sein Werk sind, so ist es ein bleibendes Werk, gehalten, getragen, genährt von ihm selber. Und das bedeutet nichts anderes, dass wir absolute Heilsgewissheit haben, eines Tages bei unserem Herrn im Himmel zu sein. Trotz mancher Widerstände, Leiden, Krankheiten, Verfolgung und Anfechtung, die wir noch zu durchstehen haben auf dieser gefallenen Welt, wird uns der Herr durchbringen zum Ziel in ewiger Herrlichkeit. Und deswegen heißt es auch, dass wir darauf eine lebendige Hoffnung haben, ihr Lieben, eine lebendige Hoffnung. Wir wollen uns auf Gottes gnädige Gesinnung und seiner Führung in Jesus Christus ganz und gänzlich verlassen. Denn Gottes Zusagen dürfen wir im Glauben erfassen und sie sind alle ein Ja und ein Amen. Und das heißt wiederum nichts anderes. Sie werden sich alle erfüllen und sind unser Trost und geben uns die Kraft zum Ausharren in dieser Welt. Ich schließe mit Vers 17. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen.